Praxisschnack. Dröge Medizinthemen leicht erklärt.
Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mehr verstehen möchten.
Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Tostedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt.
Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude. Empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich und ganzheitlich.
Hey, liebe Bettina, wie schön, dass wir uns mal wieder vor dem Mikrofon zusammenfinden.
Ja, hey Katrin, das ist wirklich sehr, sehr schön. Unsere letzte Folge liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Und dabei haben wir uns noch so viel zu erzählen, zu erklären. Und ja, aber leider auch immer eine ganze Menge sonstige Sachen um die Ohren. Bisschen Praxis nebenbei.
Ja, so ist es, genau. Aber ein Thema, dem wir uns ja schon länger mal widmen wollten, ist die genauere Erklärung von Blutwerten. Wir beide arbeiten ja gerne mit Laboranalysen, was wir ja immer schon mal wieder haben durchklingen lassen hier. Und das, was uns beide dabei reizt, ist nicht so sehr der Blick auf einzelne isolierte Werte, sondern der ganzheitliche Blick auf einen Befund. Also die Frage, welche Werte insgesamt auffällig sind, welche Zusammenhänge sich daraus erkennen lassen und auch welche Analogien auf seelisch-geistiger Ebene sich entsprechend ableiten lassen.
Ja.
Und aus diesem Gesamtpaket lassen sich nämlich wertvolle Hinweise für die Therapie gewinnen.
Stimmt, genau. Zunächst einmal vorweg, für jeden Wert gibt es einen Referenzbereich, also eine Spanne, in der sich ein Wert befinden sollte. Üblicherweise wird nur kontrolliert, ob sich ein Wert in diesem Bereich befindet oder aus diesem Referenzbereich rausfällt. Und nur wenn der Wert herausfällt, wird ein Augenmerk darauf gelegt. So ganz normal in der Schulmedizin. Und das noch nicht mal
Nicht mal
immer.
immer, ne?
Genau. Der naturheilkundliche Blick ist ein anderer. Wir kontrollieren nämlich nicht nur, ob der Referenzbereich eingehalten wird, sondern auch, wo in diesem Bereich sich ein Wert befindet. Es gibt üblicherweise einen Optimalbereich in dem gesamten Referenzbereich und da sollte sich der Wert dann auch gerne befinden.
Genau, also im grünen Bereich
Im
sozusagen.
grünen Bereich, genau. Bei Abweichung in den unteren oder oberen Bereich werden wir bereits aufmerksam. Denn das ist bereits oft ein Hinweis, was von einem optimalen Gesundheitszustand abweicht.
Genau.
Wir wollen ja nicht nur die, genau, richtig schwer Kranken, sondern wir wollen ja schon mal gucken, wo es so ein bisschen klemmt, sag ich
Genau,
mal.
also wo zeichnet sich etwas ab?
Genau. Und solche Abweichungen haben aber auch eine Analogie auf seelisch-geistiger Ebene. Und das erklären wir dann nochmal später.
Ja, richtig. Und als erstes würde ich gerne das große Blutbild erläutern.
Super. Ja, gerne. Das ist ein guter Anfang. Und ich nehme stark an, du meinst mit dem Begriff großes Blutbild nicht das, was viele unserer Patienten darunter verstehen, nämlich eine insgesamt groß angelegte Blutuntersuchung. Tatsächlich ist das große Blutbild ja nur die Analyse unserer Blutzellen und ihrer Merkmale.
Ja, und das ist wirklich oft ein Missverständnis, ne? Weil wir das
Ja,
immer mal wieder,
genau.
Ja, da ist ein großes Blutbild gemacht worden.
Genau.
Und machen Sie mal ein großes Blutbild. Und unter dem eigentlichen Begriff großes Blutbild versteht man aber nur die roten Blutkörperchen, also die Erythrozyten, ihre Merkmale, das Hämoglobin, Hämatokrit und die weißen Blutkörperchen insgesamt, also die Leukozyten sowie die verschiedenen Unterarten dieser Leukozyten. Und allein aus diesen Werten kann man schon richtig viel herauslesen. Allein das ist schon wirklich spannend.
Oh ja, das große Blutbild kommt daher eigentlich in so gut wie jeder Blutuntersuchung vor. Also das ist wirklich, was die Ärzte tatsächlich machen. Aber lass uns mal auf die einzelnen Werte eingehen und das Wissen mal in die Welt bringen, weil dann könnt ihr Zuhörer vielleicht auch schon mal so ein paar Sachen selber für euch rausfinden. Ich starte mal mit den Leukozyten, womit die Gesamtheit aller weißen Blutkörperchen gemeint ist. Die weißen Blutkörperchen sind wichtige Bestandteile unseres Immunsystems und haben somit dem Thema Abwehr zu tun. Wie wehrhaft bin ich? und sie haben auch einen Bezug zu unserem vegetativen Nervensystem. Bei Abweichungen in den oberen Referenzbereich, also wenn das weg ist von der optimalen Mitte, steht meistens ein Stressgeschehen im Vordergrund. Also der Sympathikus, also es ist der Zweig des vegetativen Nervensystems, der letztendlich für diesen Stress eben zuständig ist, ist dann besonders aktiv. Und bei Abweichungen, wenn wir eben in das untere Drittel des Referenzbereiches kommen, liegt üblicherweise eher eine Erschöpfung vor. In diesem Zustand können sich die Menschen nicht mehr so gut zur Wehr setzen. Sowohl auf körperlicher Ebene, also Infektanfälligkeit, als auch im zwischenmenschlichen Bereich. Also Abgrenzung ist so da das Thema.
Genau, sich nicht genug abgrenzen können. Und oft ist es auch so, dass bei einem niedrigen Leukozytenwert ein Darmproblem vorliegt. Einfach allein schon deshalb, weil das Immunsystem des Menschen ja zu einem Großteil im Darm angesiedelt ist. Aber dann kommen wir zu den nächsten Arten der Blutkörperchen. Das sind nämlich die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten. Und die haben die wichtige Aufgabe, in der Lunge Sauerstoff aufzunehmen und auf dem Blutweg zu unseren Zellen zu transportieren. Auf diesen roten Blutkörperchen befindet sich ein bestimmtes Molekül, das Hämoglobin, an welches in der Lunge Sauerstoff gebunden wird und dann eben über die roten Blutkörperchen zu den einzelnen Körperzellen hin transportiert wird. Und dieses Hämoglobin hat einen unter anderem einen wichtigen Bestandteil, nämlich das Eisen. Also Eisen ist unbedingt wichtig zu der Bildung von Erythrozyten und Hämoglobin. Und abgesehen vom Eisen braucht es auch noch Vitamin B12 und Folsäure zur Bildung der Iris, sodass also ein zu wenig an Erythrozyten mit einem entsprechenden Mangel dieser Substanzen zu tun haben kann, also an Eisen oder B12 oder auch Folsäure. Kann aber auch zusammenhängen mit einer Lebererkrankung, mit einer Knochenmarks- oder Nierenerkrankung, sowie Hormonstörungen, chronische Infekten oder Entzündungen, Bleivergiftung auch, Blutverlusten oder Kupfermangel. Und meist kann man sagen, dass es eigentlich auch so ist, dass den Menschen generell Energie fehlt.
Aber es gibt natürlich auch ein zu viel an Erythrozyten irgendwie, die tatsächlich mit einem Sauerstoffmangel dann zusammenhängt. Und das ist zum Beispiel durch Rauchen. Aber es gibt auch einen physiologischen Effekt, wenn man sich im Hochgebirge aufhält. Der Körper reagiert physiologisch auf den Sauerstoffmangel mit einem Ausgleich und bildet dann vermehrt Erythrozyten. Denn die Sauerstoffversorgung ist eben immens wichtig für alle Organe, vor allem für das Gehirn. Diesen Effekt nutzen oft Leistungssportler, das hat man sicherlich schon mal gehört, indem sie vor wichtigen Wettkämpfen ihr Trainingslager in höheren Lagen aufschlagen und auch dort trainieren.
Genau, das ist so Usus.
Genau. Das extra Plus an roten Blutkörperchen, das dadurch gebildet wird, kommt dann zur Versorgung der Muskeln im Wettkampf eben zugute. Tatsächlich. Man kann das auch künstlich hervorrufen, das ist dann Doping. Genau. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber es gibt auch noch ein paar Ursachen mehr für die Erhöhung und das sind zum Beispiel hormonelle Erkrankungen, Nierenerkrankungen, eine Herzschwäche, Hormontherapien mit Testosteron- und Cortisonpräparaten.
Genau, ja. Und weil Sauerstoff für unseren Körper ja so immens wichtig ist und dieses sauerstofftransportierende Molekül Hämoglobin eisenhaltig ist, sorgt der Körper also mit aller Kraft dafür, dass die roten Blutkörperchen immer mit genug Hämoglobin ausgestattet sind. Also da setzt er wirklich alles dran.
Naja, man kann sich das wirklich so vorstellen, die glühen so richtig vor Röte.
So könnte man das sagen, ja. Und wenn der Hämoglobinwert zu niedrig ist, geht das natürlich mit einem bereits länger bestehenden oder aber auch einem akuten starken Eisenmangel einher, zum Beispiel auch durch einen Blutverlust. Bis im normalen Geschehen, also jetzt nicht durch einen Blutverlust, durch einen Unfall, OP oder sowas, also bis der normale Hämoglobinwert absinkt, ist der Eisenspeicher schon einigermaßen geleert. Also weil der Körper eigentlich immer versucht, das Eisen aus dem Speicher Richtung Hämoglobin zu schieben, damit der Sauerstofftransport funktioniert. Und insofern ist der Hämoglobinwert alleine nicht wirklich ein zuverlässiger Marker für den Eisenmangel. Häufig ist es ja so, dass gerade Frauen aufgrund einer starken Menstruation unter Eisenmangel leiden. Das zeigt sich aber nicht unbedingt dann im
Genau.
Hämoglobinwert, einfach weil der
Ja,
Körper ja
ja.
versucht, diesen Wert hochzuhalten.
Ja.
Und falls der Hämoglobinwert dann doch schon absinkt, ja, dann ist es ein Hinweis auf Alarm im Körper.
Ja, auf jeden Fall. Also da muss man wirklich dann auch immer suchen nach vielleicht auch wirklich einer Blutungsquelle. Also wenn
Könnte
das
auch
vor allen Dingen
sein.
gerade auftritt bei Menschen, die keine Menstruation mehr haben,
Ja,
dann ist
genau.
es wirklich ein Alarmsignal. Und zum anderen, die Eisenproblematik ist tatsächlich auch so ein bisschen komplizierter, als jetzt irgendwie nur so ein Eisen im Serum zu machen und nur den Hämoglobin anzugucken.
Ja.
Aber da haben wir ja eh schon geplant, nochmal was zuzusagen.
Genau, das machen wir noch
Ne?
mal.
Das machen wir dann nochmal. Also, in dem Zusammenhang mit den roten Blutkörperchen gibt es tatsächlich noch zwei richtig weitere spannende Werte, den MCV und den MCH. Der MCV steht für das mittlere Zellvolumen der Eris oder der Erythrozyten. Also runtergebrochen, wie groß sind die
Ja.
Erythrozyten? Zu große rote Blutkörperchen können mit einem Mangel an Folsäure und Vitamin B12 zusammenhängen, aber tatsächlich auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion, Lebererkrankung und einer Reifestörung der Erythrozyten im Knochenmark. Also die werden gar nicht erst richtig gut ausgebildet. Und ein erhöhter MCV zusammen mit niedrigen Leukozyten ist dann ein deutlicher Hinweis auf eine Darmstörung. Einfach dadurch, dass wahrscheinlich im Darm nicht genügend B12 oder Folsäure aufgenommen wird. Da gibt es einfach so einen intrinsischen Faktormangel. Gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Dann gibt es aber auch, wenn die Eris groß sind, dass wir davon ausgehen können, dass die Zellteilung nicht richtig funktioniert.
Genau.
Und dadurch werden die auch langsamer und vermindert erneuert, die Zellen, die Blutzellen. Und da können wir tatsächlich eine Analogie zum seelischen und geistigen Bereich finden. Wir finden dann erstmal eine reduzierte Kraft in der praktischen Umsetzung von Ideen. Also die haben viele Ideen, aber kommen irgendwie nicht in die Puschen. Also die Menschen sagen des Öfteren, man müsste mal, man könnte mal, so, ah, oh, vielleicht kann ich nicht so entscheiden, meld mich später. Ja, kenne ich tatsächlich auch welche.
Sofort denken wir an, ah, B12 würde mal gut tun.
Ja, genau. Also es folgt dann eben keine konkrete Handlung und die können eben auch einfach nicht ihre Ideen umsetzen.
Ja, genau. Und zu kleine rote Blutkörperchen, die sich kennzeichnen also durch einen zu niedrigen MCV, finden wir oft bei Menschen, die sich insgesamt klein machen und nicht ihr ganzes Potenzial leben. Also die dürften sich wirklich ein bisschen mehr in ihre eigene Größe hineinbewegen sozusagen. Auf rein körperlicher Ebene führt ein Mangel an Vitamin B6, Eisen oder Kupfer zu einem verminderten MCV. Dann kommen wir zu dem MCH, den hast du eben schon erwähnt. Also MCH steht für mittleres korpuskuläres Hämoglobin. Und das ist der Wert für die durchschnittliche Hämoglobinkonzentration in jedem einzelnen roten Blutkörperchen. Ein erhöhter MCH deutet auf einen Folsäure- oder Vitamin B12-Mangel hin und ein reduzierter Wert auf einen Mangel an Kupfer, Eisen oder Vitamin B6.
Das ist ja spannend. Das heißt, an dem MCH-Wert erhöht oder reduziert, erkennen wir immer, dass es eine Mangelanscheinung geben kann,
Genau.
tatsächlich oder ist.
Genau.
Und das führt eben wieder zu einer Analogie. Fehlt es an Hämoglobin? Fehlt es auch an Energie, sich im Leben durchzusetzen, sich zu behaupten und seinen eigenen Weg zu gehen? Und tatsächlich Hindernisse können wir nur überwinden, wenn wir einen eigenen positiven Willen und eine eigene Werte entwickelt haben. Hier spielt tatsächlich dann wieder das Eisen auch mit rein, denn Eisen ist auch ein Bestandteil des Hämoglobins und steht eben für innere Stabilität. Und es wird eben auch als Inkarnationsmetall bezeichnet. Da bin ich jetzt so ein bisschen im Schwimmen. Magst du da noch mal was zu sagen,
Ja,
Moni?
klar. Also mit dem Gedanken der Inkarnation ist ja verbunden, dass es die Frage ist, wie gut bin ich hier auf der Erde verankert? Wie gut bin ich hier angekommen auf Mutterschiff Erde sozusagen? Also wie gut verwurzelt bin ich? Wie klar bin ich? Wie gut aufgerichtet bin ich? Und je besser ich hier also inkarniert bin, desto stabiler bin ich ja auch in meinem Leben.
Genau, ja. Also die Ritterrüstung, das Kettenhemd, was ich irgendwie mitbringe tatsächlich.
Ja, genau. Und das ist ja klassischerweise das Element Metall, das Element Eisen vielmehr, ne? Sodass Eisen einfach diese Analogie zu der inneren Stabilität hat. Wie gut bin ich in meiner Rüstung hier? Wie sicher ist meine Rüstung? Wie gut stehe ich da? Und somit auch, wie gut bin ich hier inkarniert? Da nochmal der Bogen zu dem Gedanken des Inkarnationsmetalls.
Ich glaube, so Vala, die Firma Vala hat ganz viel eben was mit diesen Metallen und dann, wozu das gehört und auch zu welchem Planeten und
Die
solchen,
Anthroposophen
die
generell, also
Anthroposophen, genau.
Veleda oder Vala, ne? So
Genau.
diese anthroposophischen Medikamente,
Ah,
genau,
okay.
die wirklich schöne Wirkung zeigen.
Genau, dann kann man das da nochmal ganz gut einordnen.
Ja, genau.
Super, ja.
Ja, dann kommen wir als nächstes zu den Unterarten der Leukozyten, also der weißen Blutkörperchen. In einem großen Blutbild werden nämlich auch diese verschiedenen Unterarten analysiert, im Gegensatz zu dem kleinen Blutbild. Also es ist nochmal von der Begrifflichkeit her auch anders zu
Genau,
beurteilen. Im kleinen Blutbild finden wir das nicht, aber in einem großen Blutbild werden verschiedene Unterarten auch näher analysiert. Welche sind das?
ja, ich zähle sie einmal kurz auf, bevor ich in die Erklärung gehe. Die neutrophilen Granulozyten, die Lymphozyten, die eosinophilen Lymphozyten, die basophilen Granulozyten und die Monozyten. Das hört sich erstmal kompliziert an, aber wir vereinfachen die Materie mal und erklären das mal. Also, die neutrophilen Granulozyten sind quasi die Erstausstattung unseres Immunsystems. Sie stehen wirklich von Anbeginn unseres Lebens uns zur Verfügung und sind Ersthelfer beim Immungestehen. Also, sie erkennen ganz schnell Erreger, die in unser System eingedrungen sind, und schütten Substanzen aus, die dann diese Erreger zerstören und tatsächlich weitere Granulozyten anlocken, um an den Ort des Geschehens zu kommen.
Ja, richtig. Und die Lymphozyten, das sind dagegen so die Spezialeinheiten unseres Immunsystems, die sich aber erst entwickeln müssen in den ersten Jahren unseres Lebens. Also sie gehören noch nicht zu unserer angeborenen Grundausstattung. Und auch bei den Lymphozyten gibt es wieder ganz verschiedene Arten, die ganz differenzierte Aufgaben haben im Rahmen der Erkennung und Bekämpfung von Erregern. Das ist auch ein absolut faszinierendes Thema. Ähnelt einem ganzen Krimi-Geschehen und das haben wir ja schon mal in einem früheren Podcast
Ja, genau, das
aufgegriffen
war
und
unsere
erklärt.
Tatortfolge. Genau.
Erhöhte Lymphozytenwerte treten bei akuten Infektionen auf, auch bei bösartigen Erkrankungen und auch bei einer Nebennierenschwäche. Und eine Verminderung von Lymphozyten findet man bei starken Stresssituationen im Rahmen einer Cortisontherapie. Bei der Anwendung von Immunsuppressiva, also das sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen
Genau,
werden
da
solche
ist es ja
Medikamente
dann, und
verabreicht.
da ist es ja dann auch gewollt.
Genau, das ist
Also
gewollt.
da ist es dann sozusagen positiv.
Ja, genau.
Ja. Aber auch eine Konstellation von neutrophilen Granulozyten und Lymphozyten zusammen gibt es uns einen weiteren Hinweis. Sind also die Granulozyten gegenüber den Lymphozyten erhöht? Liegt bei den Patienten oft eine Giftbelastung vor. Und für den Körper kann alles mögliche Gift sein. Also Chemikalien, Schwermetalle, aber auch zu viel Stress ist halt toxisch. Und eine schlechte Verdauung mit Entstehung zu vieler problematischer Substanzen im Darm ist eben auch toxisch. Also Gärung ist ein gutes Beispiel. Aber Darm haben wir ja 4 Folgen mal gemacht. Da kann man sich dann ja nochmal einlesen. Und das ist natürlich auch ein richtig guter Ansatzpunkt für uns naturheilkundliche Therapeuten. Aber nun haben wir wieder eine Analogie auch zum geistig-seelischen Bereich. Also man kann daran auch ablesen, dass die Menschen oft in aktuell unklaren Lebenssituationen stehen. Und da braucht man ja oft dann Kraft und Klarheit, um da wieder in Lösung eine Lösung zu finden oder so ein bisschen diese Scheuklappen eher auch abzulegen. Und da kann man mit lichtbringenden Substanzen wie Quarz, Silicea oder auch Pflanzen wie Goldrute und Johanniskraut arbeiten. Ja, Katrin, nun kommen wir dann aber auch schon zu den nächsten Typen, den eosinophilen Granulozyten.
Ja, das
Mal
sind so tolle
wieder
Zungenbrecher hier gerade,
ein
genau.
Zungenbrecher. Genau.
Ja, also die eosinophilen Granulozyten haben Bezug zu, man kann sagen, Überempfindlichkeitsreaktionen des Körpers. Und das sowohl auf körperlicher Ebene wie auch auf seelisch-geistiger Ebene. Auf der körperlichen Ebene finden sich Erhöhungen zum Beispiel bei allergischen Erkrankungen. Also da findet man regelmäßig dann einen Anstieg der eosinophilen. Asthma wäre da als Beispiel zu nennen oder Heuschnupfen, aber auch bei Neurodermitis ist der Wert gern erhöht. Kann auch ein Hinweis auf Parasitenbefall sein. Auch heutzutage ein Thema, was immer mehr wird, können wir, glaube ich, so beobachten in Praxen, Parasitenbefall.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das tatsächlich schon mal irgendwie, ich hatte nur ein Eosinophile erhöht, hatte so drauf geguckt und sagte dann zum Patienten irgendwie so, ja, wir müssen da glaube ich nochmal was anderes reden. Irgendwie, es könnte ja auch ein Wurmbefall sein. Ja, wir nehmen ja gerade irgendwie Würmermittel und so weiter.
Ja,
Weil
schöne
das war,
Bestätigung nochmal, ne?
genau so,
Genau,
das war dann
richtig.
wirklich ganz,
Ja.
ganz klassisch irgendwie, sag ich mal.
Eine funktionelle Störung der Nebenniere zeigt sich auch gerne in einer Werterhöhung. Und die Werte sind aber auch gerne erhöht in der Erholungsphase nach Infekten. Da lernt man so in der Ausbildung den Begriff der eosinophilen
Genau,
Morgenröte.
ja. Das ist dann genau so ein Peak irgendwie in diesen, wenn man das so in der
In der
Kurve
Kurve da,
darstellt,
ne? Genau.
genau.
Und eine Verminderung der Eosinophilen steht im Zusammenhang mit Stress, kann bei einer Cortisontherapie auch verursacht sein, steht im Zusammenhang mit schweren akuten Infektionen oder auch wieder Störungen der Nebenniere. Die Nebennieren sind ja sozusagen unsere
Ja,
Stresshormondrüsen.
ja.
Und wenn diese durch zu viel Stress strapaziert werden, dann zeigt sich das eben auch gerne in einer Abweichung bei diesen eosinophilen Granulozyten. Ja, und wie sieht das mit den basophilen Granulozyten aus?
Tja, die werden oft ignoriert in der Interpretation. Dabei sind die eigentlich ziemlich wichtig. So findet eine Immunisierung gegen bakterielle Infekte nur statt, wenn von diesen Basophilen ausreichende Menge vorhanden ist. Also sie sind letztendlich eine wichtige Quelle für unsere Botenstoffe des Immunsystems. Denn in unserem Immunsystem findet ja laufend Kommunikation statt über Botenstoffe und so weiter. Gibt es auch eine Folge zu, nochmal die Tatortfolge, wenn man da näher was zu hören will. Ja, und da ein Teil der basophilen Granulozyten in der Hypophyse, also in unserer obersten Instanz unseres Hormonsystems gebildet wird, können veränderte Werte auch Hinweise auf ein Problem im Hormonsystem sein. Aber lass uns mal zu meinen Lieblingsimmunzellen kommen, den Türstehern. Erinnerst du dich?
Ja, die Türsteher, genau. Also Türsteher bewachen ja üblicherweise den Eingang zu einem Club. Sind ziemlich groß und breitschultrig und auf alle Fälle ziemlich schlagkräftig. Und es wird auch nicht immer so ganz im Detail geschaut, wen sie da jeweils angreifen. Also, spuck's aus, Bettina. Wie heißen deine Lieblingsimmunzellen?
Ich habe da gerade ganz viele tolle Bilder im Kopf, aber jetzt sage ich es, das sind die Monozyten. Sie werden auch als Fresszellen bezeichnet und ihre Aufgabe ist es, Zelltrümmer, körperfremde Substanzen eben tatsächlich buchstäblich zu fressen. Also sie nehmen Bakterien, Viren, Pilze oder Müll aus dem Stoffwechsel in sich auf und zersetzen diese Substanzen. Das kann man ganz toll tatsächlich mal irgendwie unter so einem Mikroskop sich angucken. Da gibt es irgendwie so auch Videoaufnahmen, wie letztendlich so eine, ne, dann so ein Monozyt seine Arbeit tut. Und zwar, da sieht man eben eine große Zelle, die so durch so ein Blutgefäß wabert, wie auf so einem Kontrollgang. Irgendwie so ein Türsteher, der dann manchmal auch da
Breitschultrig.
durch diesen dunklen Tunnel geht irgendwie. Und wenn es auf eine Bakterie trifft, Dann wird der so richtig umflossen irgendwie. Das sieht ganz lustig aus. Und schließt sie ein und dann war es das mit dem Bakterium. Ich erinnere mich noch, in meiner Kindheit gab es ja diese Schleimis und auch Schleimi Worm, also in so einem quietschegrün und so einem
Genau.
quietschelila. Und dieses quietschgrüne oder quietschende Zeug hat sich dann wirklich, also das konnte man so rausnehmen und das lief dann so über die Hand oder man
Ja.
konnte das auch so an die Wand schmeißen, dann lief
Ja,
das so
lief das auch runter.
die Wand
Genau.
runter. Also das erinnert mich so ein bisschen. Und tatsächlich dieses Schleimy Worm, da waren so irgendwie halt so riffelige Würmchen eingeschlossen.
Ja,
Das war
richtig,
noch
das war, ja, genau.
ekliger.
So
Aber es
das
war irgendwie
Bakterium.
total. Und ich weiß nicht, ob es bei den Monozyten ist, das roch aber auch immer ganz komisch, wenn man das ganz oft benutzt hat.
Ja, na klar, erinnert mich daran. Und ich fand das auch immer absolut faszinierend. Sowohl diese Schleimis, die haben ja irgendwie so die Faszination des Ekels und natürlich auch die Monozyten. Und interessant finde ich auch die Analogie der Monozyten. Dahinter steht nämlich die Frage, wie wichtig sich der Mensch selbst nimmt. Bei niedrigen Monozytenwerten trifft man meistens auf Menschen, die sich selbst und ihre Bedürfnisse hinten anstellen, die sich nicht so gut positionieren können und ganz viel Wert auf die Meinung anderer legen. Da werden dann Praxistermine auch schon mal gerne abgesagt, weil Vater, Mutter, Tochter oder Nachbar Hilfe benötigen.
Ja, im Gegensatz zu niedrigen Monozyten ist bei den hohen Monozyten es auch nicht immer ganz einfach. Oft liegt da dann eher eine starke Ich-Bezogenheit vor. Die Menschen stellen sich gerne selbst in den Mittelpunkt und haben Schwierigkeiten, auf andere einzugehen. Im Rahmen der Therapie werden dann gerne die Therapiepläne nach eigenem Gutdünken umgestellt oder es wurde schon ganz viel bei Google geguckt und man weiß das eh schon alles. Ja, gut. Allerdings gibt es bei der Interpretation natürlich auch zu berücksichtigen, dass es ganz individuell auf die Lebenssituation des Menschen eingeht.
Wie
Also,
viele
das war jetzt
Faktoren?
ein bisschen überspitzt dargestellt. Es sollte einfach nur so ein bisschen in so eine gewisse Richtung gehen. Ne? Befindet sich nämlich jemand in einer Situation, in der viel bewältigt werden muss, also sowohl auf körperlicher Ebene, nach einer Erkrankung oder einfach Lebenssituationen, die schwierig sind, dann ist es gut, einen erhöhten Monozytenwert zu haben.
Genau.
Und da ist es halt einfach mal wichtig, sich auch selbst in den Vordergrund zu stellen. Auf Körperebene ist es tatsächlich aber auch so, dass ein erhöhter Monozytenwert durchaus ein Hinweis auch auf eine Infektion mit dem Virus Epstein-Barr sein kann.
Ja,
Einfach, dass
du
man
sagst
da
was.
nochmal hintergucken kann, weil dieser reaktivierte oder auch akute EBV-Viren ja sehr häufig im Moment vorkommen. Und da ist
Ja.
es nochmal ein Hinweis, da nochmal genauer hinzugucken. Aber auch über den Epstein-Barr-Virus haben wir eine Folge, wo man das nochmal genau
Ja,
nachhören kann.
nochmal ein guter Hinweis, genau.
Ne?
Richtig. Ja, was hältst du von der Idee, auf Partnersuchbörsen die Untersuchung von Monozytenwerten gleich mit anzubieten? Weil da wüssten dann diejenigen ganz schnell, ob sie es mit jemandem zu tun haben, der sich eher hinten anstellt oder sich mehr so in den Vordergrund schiebt.
Kreative Geschäftsidee. Ja, kann man ja mal drüber nachdenken. Vielleicht hört es ja jemand, der das gut findet. Ja, aber da würden sich auch tatsächlich noch die Thrombozytenwerte anbieten.
Ja, also die Thrombozyten sind die Blutplättchen. Und das sind unsere allerkleinsten Blutzellen, die noch nicht mal einen eigenen Zellkern haben. Diese Thrombozyten spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung, da sie bei der Verletzung eines Blutgefäßes aktiviert werden und dann für die Versiegelung des Blutgefäßes sorgen und somit vor einem weiteren Blutverlust schützen. Erhöhte Werte finden sich zum Beispiel bei schwerem Eisenmangel, bei extremen sportlichen Anstrengungen, Leberschäden oder chronischen Entzündungen und verminderte Werte zum Beispiel bei Virusinfektionen, Leberbelastungen mit Vergrößerung der Milz. Das wäre ja zum
Der
Beispiel auch
EBV, genau.
Epstein-Barr, ne?
Ja,
Genau,
genau.
weil der vergrößert ja typischerweise auch die Milz.
Das heißt, man kann die Thrombozyten dann auch mit den Monozyten zusammen, wenn das beiden irgendwie verändert sind, kann man
Ja.
da mal hingucken.
Ja, genau, richtig. Oder auch bestimmte Medikamente führen zu einer entsprechenden Veränderung, zum Beispiel Heparin zur Blutverdünnung.
Ja.
Ja, aber wie meintest du das? Also inwiefern bieten sich auch Thrombozytenwerte an, um einen Partner besser einschätzen zu können?
Ja, die Thrombozyten haben einen Bezug zum Thema Schutz. Menschen mit relativ wenigen Thrombozyten können sich nicht gut abgrenzen, haben wir auch schon wieder Abgrenzung, ne? Und
Ja.
da haben wir dann schon wieder das Eisen auch, ne? Sie sind sehr offen und nehmen sich alles zu Herzen, was sie in ihrer näheren Umgebung erleben. Und erhöhte Thrombozyten stehen oft im Zusammenhang mit erlebten Traumata auf körperlicher oder tatsächlich auch auf seelischer Ebene, sodass die Betroffenen sich einen Schutzpanzer aufgebaut haben, den man manchmal tatsächlich auch oft schwer durchdringen kann. Also
Ja.
das ist aber ja auch wichtig, das hat
Dass ein
deren,
Schutz einfach da ist,
dass der
ne?
Schutz da ist, genau. Aber weißt du was? Vor lauter Begeisterung haben wir tatsächlich den Hämatokrit völlig vergessen.
Ja, Mann, genau,
Sag
der
mal, was ist denn
Hämatokrit.
der Hämatokrit?
Ja, also der Hämatokrit, der sagt aus, wie dick oder dünnflüssig unser Blut ist, da nämlich das Verhältnis von flüssigen zu festen Blutbestandteilen bestimmt, also von Serum zu Blutzellen. Ist dieser Wert erhöht, dann ist die Fließeigenschaft des Blutes nicht so gut. Es ist zähflüssiger, was natürlich dann wiederum das Herz mehr belastet und die Durchblutung insgesamt reduziert. Ursache dafür kann eine zu geringe Trinkmenge sein. Das ist, denke ich mal, so der häufigste Grund. Aber auch ein Flüssigkeitsverlust durch Erbrechen oder Durchfall. Kann auch die Ursache sein.
Klar. Irgendwie vielleicht auch, wenn die roten Blutkörperchen aneinander kleben, aber das weiß ich jetzt nicht
Ja.
so genau irgendwie.
Dann wird es auch ein bisschen zäh.
Dann wird es auf jeden Fall zäh, genau.
Genau.
Also, ja. Aber gut. Aber auch ein zu viel an roten Blutkörperchen ist eine mögliche Ursache, bestimmte Medikamente wie Erythropoietin, Nierenerkrankungen, Doping
Ja, das wird ja dafür
oder
eingesetzt, ne? Das
genau, dafür
Erythropoietin,
sind
das
das,
hast du ja mit dem Doping vorhin schon mal
das hatte
gesagt.
ich kurz mal angedeutet. Also das ist dann aber natürlich in dem Sinne ja auch, waren die im Gebirge. Ne? Dann haben die
Ja,
ja, genau.
da könntest du natürlich auch eine Ursache haben dann.
Ja, oder eine Eisenspeicherkrankheit. Das ist eben auch ganz spannend tatsächlich. Irgendwie, da kann man, und da ist tatsächlich auch unser Bereich ganz gut bei dieser Eisenspeicherkrankheit. Also man muss es natürlich ärztlich abklären, aber da sind so diese typischen Aderlässe
Ja,
ein
genau.
richtig guter Hinweis. Genau. Reduzierte Hämatokritwerte entstehen durch alle Formen der Blutarmut, Überwässerungen, Infusionen und auch einer reduzierten Nierenfunktion. Dann kann ja auch nicht mehr so gut entwässert werden.
Genau, dass mehr
Und
Volumen
man
mehr
kann
abnimmt,
sagen, dass unser Gedankenfluss mit dem Hämatokrit zusammenhängt. Ja, denn unsere Gedanken können schnell und leicht sein, sodass das Leben auch einmal an uns vorbeirauscht. Reduzierter Hämatokrit oder eben langsam und träge erhöhter Hämatokrit. Da muss ich an dieses Faultier aus diesem Trickfilm Somania denken. Das ist extremst langsam. Wahrscheinlich hatte das einen sehr extrem erhöhten Hämatokrit.
Genau, es staut sich alles ein bisschen.
Genau,
Genau.
also ja.
Ja, also Fazit von heute, abgesehen davon, dass wir euch heute total viel um die Ohren gehauen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Person von euch das nochmal mehrfach, vielleicht mit Jobs zwischendurch sich nochmal anhört. Fazit von heute, bereits aus dem großen Blutbild lassen sich ganz, ganz viele Erkenntnisse gewinnen. Und wir hoffen mal, dass euch diese Folge zu einem anderen Blick auf euer Blut verhilft. Und wir möchten euch natürlich schon mal neugierig machen auf die nächste Folge, in der wir uns ganz wahrscheinlich mit dem Thema Eisen als Laborparameter befassen.
Ja, das ist eine gute Idee. Erstmal schon mal vielen Dank, Katrin, irgendwie. Das
Ja,
war
gleichfalls.
super, super gut, super informativ. Auch für mich noch mal so ein paar Sachen dann in der Vorbereitung hin und her zu denken, gerade auch so die seelisch-geistige Ebene, das hast du ja wirklich super gut erarbeitet. Ja, und das Thema Eisen finde ich auch super spannend. Also ich habe tatsächlich schon eine Überschrift dafür
Ja,
entwickelt.
sehr gut.
Ritter, Fräulein Bö und Ritter Rost.
Ah, schön.
Weil ich da dann auch denke noch, dass man vielleicht auch das Kupfer damit reinnehmen.
Ja, unbedingt. Eine
Dann,
gute Idee.
ja, genau, da könnt ihr euch drauf freuen und ja,
Ja, bis
bis zum
dann euch eine
nächsten
gute
Mal.
Zeit.
Genau,
Tschüss.
tschüss.
Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis.
Verantwortlich für den Inhalt sind Bettina Steinfert-Clausen, www.heilpraktikerin-toschtedt.de und
Katrin Frahm, www.naturheilpraxis-katrin-frahm.de. Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages.
Die Hintergrundmusik Supercharged ist von Jonas Frank.